Rainer, lies mal vor.
13. Kapitel, Teil 2. Mina Harkers Tagebuch. 22. September. Im Zug nach Exeter. Jonathan schläft. Mir ist, als sei es erst gestern gewesen, dass ich meinen letzten Eintrag gemacht habe. Und doch, was liegt alles zwischen damals und heute? Es war in Whitby und die ganze Welt lag noch vor mir. Jonathan war in weiter Ferne und ich hatte keine Nachrichten von ihm. Und nun bin ich mit Jonathan verheiratet, er ist Anwalt, reich, Chef seines Geschäftes, Herr Hawkins ist tot und begraben. Jonathan ist neuerdings leidend. Eines Tages wird er mich doch wohl fragen. Ich habe das Stenografieren beinahe verlernt. Seltsam, dass unerwartetes Glück uns so beeinflusst. Ich werde mir wieder Übung verschaffen müssen. Die Trauerfeier war einfach, aber sehr erhebend. Anwesend waren nur wir, die Dienerschaft, einige seiner alten Freunde aus Exeter, sein Londoner Vertreter und ein Herr, der in Vertretung des Herrn John Paxton, des Präsidenten des Juristenverbandes, erschienen war. Jonathan und ich standen Hand in Hand, und wir empfanden, dass unser bester und treuester Freund von uns gegangen war. Wir kehrten schweigend zur Stadt zurück und bestiegen den Omnibus nach Hyde Park Corner. Jonathan meinte, es könnte mich interessieren, die Promenade zu besuchen, und so ließen wir uns ein wenig nieder. Aber es waren nur wenige Leute dort, und die vielen leeren Stühle machten einen trostlosen, langweiligen Eindruck auf mich. Wir mussten an den leeren Stuhl denken, der nun zu Hause unserer wartete. Wir standen auf und wandelten Piccadilly hinunter. Jonathan hatte sich in meinen Arm eingehängt, wie er es immer getan hatte, ehe ich Lehrerin wurde. Ich fand es etwas unpassend, denn man hat nicht jahrelang junge Mädchen in guter Sitte und Etikette unterrichtet, ohne dass die pedantische Beschäftigung auf einen einwirkte. Aber schließlich war es Jonathan, war es mein Mann, und außerdem war ja niemand in der Nähe, der uns gekannt hätte. Es wäre uns auch ganz gleichgültig gewesen. Und so zogen wir unseres Weges. Ich betrachtete gerade ein wunderschönes Mädchen mit einem mächtigen Rembrandt-Hut, das in einem Victoria vor Giulianos Laden wartete, als Jonathan meinen Arm drückte, dass es mich schmerzte, und halb erstickt rief, »Mein Gott!« Ich bin immer in Sorge um Jonathan, denn ich fürchte, dass irgendein Zufall wieder seine Nerven beunruhigen könnte. Ich wandte mich ihm rasch zu und fragte, was denn geschehen sei. Er war ganz bleich und seine Augen traten fast aus ihren Höhlen, wie er, halb erstaunt, halb entsetzt, auf einen großen, mageren Mann mit einer Adlernase, weißem Schnurrbart und spitzem Kinn hinstarrte, der gleichfalls das schöne Mädchen beobachtete. Er sah so gespannt nach ihr hin, dass er uns beide nicht bemerkte, und so konnte ich ihn genau ins Auge fassen. Er hatte kein gutes Gesicht. Es war hart, grausam und sinnlich, und seine weißen Zähne, die gegen die roten Lippen auffallend abstachen, waren spitzig wie die eines Raubtieres. Jonathan starrte ihn immer noch an, so dass ich befürchtete, der Fremde könnte es bemerken. Ich fürchtete auch, er könne es unter Umständen meinem Mann verübeln, denn er sah böse und mürrisch aus. Ich fragte Jonathan, warum er so verstört sei, und er antwortete, offenbar in der Meinung, dass ich so viel wüsste wie er, »Weißt du, wer er ist?« »Nein, Liebster«, erwiderte ich, »ich kenne ihn nicht, wer ist es denn?« Seine Antwort erschreckte und durchschauerte mich, denn es war gerade, als ob er nicht zu mir, seiner Frau, spräche. »Er ist es selbst.« Jonathan war scheinbar über etwas entsetzt, furchtbar entsetzt. Ich glaube, wenn ich nicht neben ihm gestanden und ihn gestützt hätte, er wäre umgesunken. Ich hielt den Blick unverwandt auf den Fremden gerichtet. Ein Mann kam mit einem zierlichen Paket aus dem Laden. Er gab es der Dame, die dann weiterfuhr. Der unheimliche Fremdling ließ sie nicht aus den Augen, und als das Fahrzeug Piccadilly hinauffuhr, rief er eine Droschke herbei und folgte in der gleichen Richtung. Jonathan sah lange hinter ihm drein und sagte wie im Selbstgespräch, »Ich glaube, es ist der Graf, aber er ist jünger geworden. Entsetzlich, wenn das wirklich so wäre. Oh mein Gott, oh mein Gott! Wenn ich nur wüsste, wenn ich nur wüsste!« Er war in tiefster Erregung. Ich fürchtete durch eine Frage, ihn noch länger an den Gegenstand zu fesseln und schwieg deshalb. Ich zog ihn ruhig fort und er folgte mir willig, indem er meinen Arm ergriff. Wir gingen weiter und kamen in den Green Park, wo wir uns ausruhen wollten. Es war ein warmer Herbsttag und wir fanden eine hübsche Bank an einem schattigen Plätzchen. Einige Minuten starrte Jonathan ins Leere, dann schlossen sich seine Augen und er versank in einen ruhigen Schlummer, sein Haupt an meine Schulter gelehnt. Ich dachte mir, das sei das Beste für ihn und störte ihn nicht. Nach etwa 20 Minuten wachte er auf und sagte heiter, »Ermina, ich habe wohl geschlafen, entschuldige die Ungezogenheit. Komm, wir wollen irgendwo ein Glas Tee trinken.« Er hatte offenbar den finsteren Fremdling vollkommen vergessen. Mir gefällt dieses Versinken in Vergessenheit nicht recht. Vielleicht könnte es dem Gehirn Schaden zufügen. Ich werde ihn nicht fragen, weil ich fürchte, ich könnte damit mehr verderben als gut machen. Aber ich muss irgendwie die Erlebnisse auf seiner Reise erfahren. Ich fürchte, die Zeit ist gekommen, dass ich das Paket öffnen und seinen Inhalt durchforschen muss. Jonathan, du wirst mir verzeihen, wenn es etwas Unrechtes ist, das ich zu tun im Begriff stehe. Ich weiß es. Aber es geschieht ja nur um deinetwillen, Geliebter. Später. Eine traurige Heimkehr in jeder Hinsicht. Im Haus fehlte die treue Seele, die so gut gegen uns war. Jonathan bleich und verstört unter dem Einfluss eines leichten Rückfalls und nun ein Telegramm von einem Van Helsing. Wer es ist, weiß ich nicht.
Ich gestatte mir, Ihnen die traurige Mitteilung zu machen, dass Frau Westenra vor 5 Tagen Fräulein Lucy vorgestern gestorben ist. Beide sind heute beerdigt worden.
Oh, welch eine Fülle von Elend in so wenigen Worten. Arme Frau Westenra, arme Lucy! Fort sind sie, fort! Und werden niemals mehr zu uns zurückkehren. Und der arme Arthur, der das Süßeste aus seinem Leben verloren hat. Gott helfe uns allen, unser Leid geduldig zu ertragen.
Dr. Sewards Tagebuch. 22. September. Alles ist vorüber. Arthur ist fort und hat Quincy Morris mitgenommen. Was für ein prächtiger Mensch dieser Morris ist. Ich bin der felsenfesten Überzeugung, dass er über Lucys Tod ebenso viel Schmerz empfand als irgendeiner von uns. Aber er bezwang stolz sein Leid wie ein Wikinger die Wogen des Meeres. Wenn Amerika fortfährt, solche Männer zu erzeugen, wie er ist, dann wird es einst eine Weltmacht darstellen. Van Helsing schläft unten und ruht sich für seine Reise aus. Er fährt heute Nacht noch nach Amsterdam, hat aber versprochen, morgen Abend wiederzukommen. Er hat nur einiges zu besorgen, was er persönlich erledigen muss. Wenn es möglich ist, will er dann bei mir bleiben. Er sagt, er habe in London eine Aufgabe zu erfüllen, die ihn längere Zeit in Anspruch nehmen werde. Armer alter Mann. Ich glaube, die Erregungen der letzten Wochen haben seine eiserne Kraft gebrochen. Während des ganzen Begräbnisses legte er sich, wie ich sehen konnte, äußerste Zurückhaltung auf. Als die Zeremonie beendet war, standen wir alle bei Arthur, der von seinem Anteil sprach an der Operation, in der man sein Blut in Lucys Adern geleitet hatte. Ich bemerkte, dass Van Helsings Gesicht abwechselnd blass und rot wurde. Arthur sagte, er habe das Gefühl gehabt, als sei er seitdem mit Lucy verheiratet und sie vor Gott sein Weib gewesen sei. Keiner von uns ließ ein Wort über die anderen Operationen verlauten, und es wird auch niemals geschehen. Arthur und Quincy gingen miteinander zum Bahnhof, während ich mich mit Van Helsing hierher begab. Kaum waren wir allein im Wagen, als er einen regulären hysterischen Anfall hatte. Er hat ja unterdessen bestritten, dass es ein hysterischer Anfall war,
und behauptete steif und fest, es sei lediglich seine humoristische Veranlagung gewesen, die auf einmal mitten in diesen Schrecken hervorbrach. Er lachte und weinte, und ich musste die Vorhänge zuziehen, damit uns niemand in diesem Zustand sehe. Dann weinte er, bis er wieder lachen musste, und schließlich lachte und weinte er auf einmal, gerade wie es eine hysterische Frau macht. Ich behandelte ihn streng, wie man es bei einer Frau unter solchen Umständen tut. Aber es war umsonst. Männer und Frauen sind so sehr verschieden in den Äußerungen nervöser Stärke oder Schwäche. Als sein Gesicht dann wieder ruhig und ernst wurde, fragte ich ihn, woher diese Heiterkeit komme, und gerade zu dieser Zeit. Seine Antwort war durchaus charakteristisch, denn sie war logisch, treffend und geheimnisvoll. Er sagte, »Aha, Sie verstehen nicht, Freund John. Glauben Sie ja nicht, ich sei nicht traurig, weil ich lache. Sehen Sie, ich habe geweint, während es mich vor Lachen schüttelte. Noch weniger aber dürfen Sie glauben, dass ich traurig bin, wenn ich weine, denn ich lache ja zur gleichen Zeit. Glauben Sie mir, das Lachen, das erst bescheiden an die Tür klopft und fragt, darf ich herein, ist nicht das richtige Lachen. Nein, es kommt wie ein König, wann und wie es will. Es fragt nicht nach der Person, es kümmert sich nicht, ob es zu geeigneter Zeit kommt. Es sagt einfach, da bin ich. Sehen Sie zum Beispiel hier. Ich gräme mich fast tot um das gute, süße Mädchen. Ich gebe mein Blut für Sie, trotzdem ich alt und verbraucht bin. Ich opfere meine Zeit, mein Können, meinen Schlaf. Ich lasse es meinen anderen Patienten nach mir schmachten, damit nur Sie mich nicht vermisse. Doch kann ich lachen just an Ihrem Grab, wie die Schollen vom Spaten des Totengräbers mit dumpfem Klang auf Ihren Sarg poltern, dass es mir das Herz im Leib zusammenzieht und die Wangen bleich werden. Und um Arthur blutet mein Herz, um den guten Jungen, der mit dem meinen, wenn er noch lebte, gleichaltrig wäre und der die gleichen Augen, die gleichen Haare hatte. Nun wissen Sie also auch, warum ich ihn so gern habe. Und wenn er Dinge sagt, die mein Vaterherz bis zum Äußersten rühren und mich zu ihm hinziehen wie zu keinem anderen Menschen, selbst Sie nicht ausgenommen, Freund John, dann stehen wir uns durch unsere gemeinschaftlichen Erfahrungen näher als Vater und Sohn. Selbst dann kommt das Lachen wie ein König zu mir und schreit und brüllt in mein Ohr, »Da bin ich, da bin ich!« so dass das Blut wieder zurückkehrt und etwas Sonnenschein auf meine Wangen zaubert. Oh, Freund John, es ist eine seltsame Welt, eine traurige Welt, eine Welt voll Elend, Weh und Sorgen. Und doch, wenn das Lachen kommt, dann tanzen alle nach seiner Melodie. Blutende Herzen, bleichende Totenbeine und Tränen, die brennend heiß herniederrennen. Alles tanzt nach der Melodie, die es mit seinem freudlosen Mund aufspielt. Glauben Sie mir, Freund John, es ist gut und freundlich, wenn es sich uns nähert. Ach, wir Männer und Frauen sind wie Seile, die mit großer Gewalt hin und her gerissen werden. Dann kommen die Tränen, und wie der Regen die Seile, so spannen sie uns an, bis vielleicht die Beanspruchung so groß ist und wir reißen. Aber das Lachen kommt wie der Sonnenschein, die Spannung lässt wieder nach und wir sind von neuem imstande, an unsere Arbeit zu gehen, was es auch sei.
Ich wollte ihn nicht verletzen, indem ich ihm eingestand, dass mir der Sinn dieser Worte nicht klar war. Schließlich aber konnte ich mich doch nicht mehr enthalten zu fragen, was sein Lachen zu bedeuten habe. Als er mir antwortete, wurde sein Gesicht ernst und er sagte in einem ganz veränderten Ton, »Ach, es war nur die grausame Ironie, die in all dem lag. Das liebliche Mädchen, das mit Blumen geschmückt so blühend aussah wie im Leben, dass einer nach dem anderen seine Zweifel äußerte, ob sie denn wirklich tot sei. Sie lag in dem schönen Marmorhaus da draußen auf dem einsamen Friedhof, wo schon so viele ihres Geschlechtes ruhen, lag dort mit ihrer Mutter, die sie liebte und die von ihr geliebt wurde. Und die Totenglocke sang so traurig und leise. Und jene heiligen Männer mit den Engelgewändern, die scheinbar aus den Büchern vorlasen und doch keinen Augenblick auf die Blätter sahen. Und wir alle tief gebeugt. Warum das alles? Sie ist tot. Also. Oder ist sie es vielleicht nicht?
Ja, aber um Himmels Willen, Herr Professor, sagte ich, ich kann da nicht das geringste Lächerliche finden. Ihre Erklärung macht mir die Sache noch verworrener. Ich will meinetwegen zugeben, dass die Zeremonien etwas Komisches an sich gehabt haben können. Aber doch nicht Arthur mit seinem Schmerz. Sein Herz war doch, weiß Gott, nahe am Brechen. So ist es. Sagte er nicht auch, dass die Bluttransfusion sie zu seinem Weib gemacht hat?
Gewiss. Es mag süß und tröstlich für ihn gewesen sein.
Ganz recht. Aber darin liegt ja eben die Schwierigkeit. Wenn es wirklich so ist, was ist dann mit den anderen? Haha, dann ist also das liebe Mädchen in Vielehe gestorben und ich, dessen Weib schon lange tot, nach der Lehre meiner Kirche aber noch für mich lebendig ist und dem ich immer noch die Treue halte, ich bin Bigamist.
Ich begreife nicht, wie Sie auf diese Scherze kommen, sagte ich, und es war mir nicht sonderlich sympathisch, dass er solche Dinge redete. Er legte mir die Hand auf den Arm und sagte,
»Freund John, verzeihen Sie, wenn ich Ihnen weh tue. Ich würde meine Gefühle niemand offenbaren, wenn es ihn verletzen würde. Aber Ihnen offenbare ich mich, weil ich Ihnen trauen kann. Ich wollte, Sie hätten in mein innerstes Herz schauen können, wenn ich lachen musste. Und dann, wie das Lachen wirklich kam und schließlich, wie das Lachen sein Bündel schnürte, denn es geht weit fort von mir und auf lange, lange Zeit.« Dann würden Sie mich vielleicht am wenigsten bedauern.
Ich war betroffen von der Weichheit in seinen Worten und fragte nach deren Grund.
Weil ich weiß.
Nun sind wir in alle Winde zerstreut und an so manchen langen Tagen wird die Einsamkeit mit gefalteten Schwingen brütend auf unserem Dach sitzen. Lucy liegt in der Gruft ihrer Ahnen, einer herrschaftlichen Grabstätte draußen auf dem stillen, einsamen Friedhof, weit ab von dem Getriebe Londons, wo noch frische Lüfte wehen und die Sonne über Hampstead Hill heraufsteigt und wilde Blumen blühen. So kann ich also mein Tagebuch beschließen. Gott allein weiß, ob ich je ein neues beginnen werde. Wenn dies geschehen sollte oder wenn ich dieses fortsetze, so wird es sich um andere Dinge handeln. Es werden andere Personen auftreten. Aber hier, am Ende, wo der Roman meines Lebens fertig erzählt ist, sage ich, ehe ich wieder an meine Lebensaufgabe gehe, traurig und ohne Hoffnung. Fini.
The Westminster Gazette, 25. September. Das Geheimnis von Hampstead.
In der Nachbarschaft von Hampstead spielt sich gegenwärtig eine Reihe von Ereignissen ab, die eine auffallende Ähnlichkeit haben mit denen, die den Anlass zu den Leitartikeln »Der Schrecken von Kensington«, »Die Frau mit dem Dolch« oder »Die Dame in Schwarz« gaben. Während der letzten zwei oder drei Tage ist es mehrfach vorgekommen, dass kleine Kinder von Hause fortliefen oder nicht von ihren Spielplätzen auf der Heide zurückkehrten. In allen Fällen waren die Kinder zu klein, um wirklich zuverlässige Gründe angeben zu können, aber darin stimmen alle ihre Entschuldigungen überein, dass sie mit einer blutigen Dame gespielt hätten. Es war immer spät abends, als man sie vermisste, und in zwei Fällen sind die Kinder erst am nächsten Morgen früh gefunden worden. Man vermutete in der Nachbarschaft, dass, als das erste vermisste Kind als Ursache seines Ausbleibens angab, eine blutige Dame habe es zu einem Spaziergang mitgenommen, die anderen diese Entschuldigung aufgriffen und auch bei passender Gelegenheit vorbrachten. Das ist umso einleuchtender, als jetzt ein Lieblingsspiel der Kleinen ist, das eines das andere durch verschiedene Listen beiseite lockt. Ein Korrespondent schreibt uns, dass es äußerst drollig sei zu sehen, wie die winzigen Knirpse sich als blutige Dame ausgeben. Er sagt, manche unserer Karikaturenzeichner könnten hier wirklich Studien machen. Es ist verständlich, dass die blutige Dame in diesen Spielen die Hauptrolle spielt. Möglicherweise hat die Sache aber auch ihre ernsten Seiten, denn einige der Kinder, besonders die, welche bei Nacht gefehlt haben, sind an der Kehle leicht verletzt. Die Wunden sehen aus, als seien sie von einer Ratte oder einem kleinen Hund erzeugt, und wenn sie auch im Einzelfall nicht gerade von Bedeutung erscheinen, so zeigen sie doch, dass das Tier, gleich viel was für eins, von dem die Wunden herrühren, seine ganz besondere Methode hat. Die Polizei jener Gegend ist dahin instruiert worden, dass sie ihr Augenmerk auf umherirrende Kinder, besonders wenn sie sehr jung sind, und auf Hunde, die in der Nähe von Hampstead Heath herumlaufen, zu richten habe. The Westminster Gazette,
25. September. Extrablatt.
Der Schrecken von Hampstead. Wieder ein Kind verletzt. Die blutige Dame.
Soeben erhielten wir Nachricht, dass wieder ein Kind, das letzte Nacht vermisst wurde, erst heute Morgen unter einem Stechginsterbusch in der Nähe des Kugelfanges, dem weniger besuchten Teil der Hampsteader Heide, gefunden worden ist. Es hat dieselben kleinen Wunden an der Kehle, die schon in mehreren vorhergehenden Fällen konstatiert wurden. Es ist entsetzlich schwach und sah ganz abgezehrt aus. Als es einigermaßen wiederhergestellt war, wusste es auch nichts weiter zu erzählen als die Geschichte von der blutigen Dame, die es zu sich gelockt habe.